Ja, was bei uns als Witz der Oberbrüller ist, ist in China möglicherweise ein sogenannter Rohrkrepierer. Wie kommt das, dass bei uns viele Menschen etwas witzig finden, was irgendwo anders auf der Welt eher Schulterzucken auslöst oder umgekehrt? Und die Frage ist, gibt es Konsensthemen, über die die Menschen überall auf der Welt gleichermaßen lachen? Das wollen wir uns heute erklären lassen von einem Ethnologen und ich freue mich über meinen Gast im Studio. Schönen guten Tag, Christoph Antweiler.
Schönen guten Tag, Herr Litt.
Ja, wir haben Sie eingeladen als Experte zum Thema Lachen. Allerdings wollen wir doch mal erstmal klarstellen, was Sie normalerweise machen. Sie sind Ethnologe, Sie beschäftigen sich mit Kulturen, speziell mit indonesischen Kulturen. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, was Besonderes. Sie schauen nicht so auf die Unterschiede. Im Gegenteil.
Ja, im Alltagsgeschäft beschäftige ich mich auch mit ganz speziellen Themen, mit einzelnen Kulturen, wo da bestimmte Themen verfolgt werden, zum Beispiel Denken und Entscheiden. Aber ich habe auch ein Interesse, was sozusagen quer durch die Kulturen gilt. Ja, was sind Dinge oder Phänomene, Muster, die wir überall finden? Also sagen wir mal Gastfreundschaft oder auch Fremdenfeindlichkeit. Solche Dinge interessieren mich auch.
Oder eben das Lachen, das verbindet die Menschen, sagt man immer so schön. Was würden Sie sagen? Generell kann man schon sagen, es gibt beim Lachen überwiegend einen Konsens oder sind da doch ziemlich eklatante Unterschiede?
Ich würde sagen, überwiegend Konsens. Ja, es gibt bestimmte Themen, wo überall drüber gelacht wird und übrigens nicht nur bei Kindern. Ja, also wenn Menschen ungeschickt sind, ja, wenn ihnen Missgeschicke passieren oder Witze, die über Männer oder Frauen gehen. Ja, also Beispiel für Ungeschicklichkeit. Der König oder ein Herrscher stürzt über irgendeinen kleinen Gegenstand oder läuft gegen die Wand. Da kann man überall in der Welt mit Lachen hervorrufen. Ja, das sind Sachen, die direkt zu Lachen führen.
Wir haben eben schon gemeinsam einen Kaffee getrunken, kein Feuerwasser. Und da sagten Sie, also Sie könnten sich gut vorstellen, dass Two and a Half Men, diese Sitcom-Serie, dass die auch überall auf der Welt gut ankommt. Warum?
Weil da bestimmte Grundthemen immer wieder gezogen werden. Also es sind oft Männerwitze über Frauen oder über Weibliches oder es sind Witze, wo der eine den anderen runtermacht, ja, und der aber das irgendwann zurückspielt. Und das sind praktisch Szenen, die wir alle aus dem Alltag kennen und die werden aber in einer bestimmten Form und manchmal in einer bestimmten Dichte auch aufgeführt, wo ich vermuten würde, dass diese Sendung in vielen Ländern der Welt erfolgreich wäre. Man müsste natürlich bestimmte Sachen, zum Beispiel in manchen Ländern, wo ganz explizit bestimmte Normen und Werte verletzt werden, da rausschneiden. Und das ist einer der Punkte, die auch eben dazu führen, dass nicht alle Witze überall verstanden werden.
Sie blicken ja ganz genau auf die indonesischen Kulturen. Man könnte als Laie behaupten, Indonesien, das sei eine Kultur. Nein, aber tatsächlich gibt es da mehr als 500, haben Sie angedeutet.
Indonesien ist eben ein großes Land. Da leben 250 Millionen Menschen, eine Viertelmilliarde fast. Und es sind mehrere hundert Kulturen. Also wenn man mal als Zeichen nimmt, die Sprachen, ja, so viele hundert Sprachen gibt es da, sodass es überhaupt eine Sprache geben muss, um eine Nationalsprache, was in Indonesien, um die überhaupt zu vereinen. Also extreme Vielfalt.
Was haben Sie dort Interessantes zum Thema Lachen beobachten können?
Ja, was sehr auffällig ist, dass vor allem, wenn man noch nicht lange, also bei meinen ersten Reisen, ich bin da fast jedes Jahr und habe ein Jahr lang gelebt, aber bei meinen ersten Reisen oder unseren ersten Reisen ist uns aufgefallen, Leute lachen, wo wir nicht lachen würden. Zum Beispiel ein Kind tut sich weh und die Leute lachen. Und dann denkt man, huch, sind die herzlos. Und wenn man da ein bisschen mehr reinblickt und dort in der Familie lebt, dann merkt man eben, das hat eine andere Funktion. Die Funktion ist eher, das wegzubringen, die Aufmerksamkeit wegzubringen von diesem Ereignis, was eben nicht schön ist. Und dann wird dem Kind geholfen und dann kann man durch das Lachen sozusagen die Aufmerksamkeit woanders hinbringen. Man kann die Situation entspannen.
Also das Lachen in dem Moment, den Sie gerade geschildert haben, kein Ausdruck der Freude, sondern da hat das Lachen tatsächlich eine Funktion.
Ja, das ist ein soziales Signal, so wie Lachen und übrigens Lächeln, da können wir vielleicht auch noch drüber reden, sind manchmal so eine Art Öl im sozialen Getriebe, die eine Situation entspannt oder einen Übergang zu einer nächsten Situation herstellt. Auch in Gesprächen, wo es mal nicht weitergeht, kann man manchmal einfach lachen oder lächeln und dann geht es dann irgendwie weiter.
Da wird es dann aber eben auch rätselhaft, gerade wenn man in Asien unterwegs ist. Also es passiert einem häufiger, wenn die Leute nicht mehr weiter wissen, wie Sie gerade gesagt haben, dann bekommt man ein freundliches Lächeln. Würde mir beispielsweise ein Bahnbeamter am Schalter so ein Lächeln entgegenbringen, wenn ich ihm eine Frage stelle und er weiß keine Antwort und er lächelt einfach, den würde ich ja für verrückt halten, würde mich möglicherweise beschweren. Das ist ein Unterschied wieder, ne?
Ja, das hängt natürlich auch sehr stark von den Individuen ab. Das dürfen wir nicht vergessen. Individuen und ihre Temperamente spielen spielen oft eine viel größere Rolle als kulturelle Unterschiede. Aber wenn ich jetzt mal so einfach antworten sollte, dann könnte man sagen, dass es schon passieren kann, dass so ein Beamte in einem asiatischen Land einem nicht direkt sagt, dass irgendwas nicht geht oder irgendwas nicht funktioniert, sondern mit einem Lächeln, aber dass dann jeder, der dort länger lebt, versteht, zu verstehen gibt, es geht nicht jetzt oder der Zug fährt nicht oder er wird nicht kommen. Genauso, wenn man meinetwegen in Indonesien eingeladen wird und der andere, den man einlädt, kann definitiv nicht, dann wird er nicht sagen, ich kann nicht, weil das ist brüsk, sondern er sagt, ich komme was später. Und aber jeder weiß, er wird nicht kommen.
Dann halte ich mal fest, Herr Anfeiler, also im asiatischen Bereich hat das Lächeln oft noch eine spezielle Funktion. Man entschärft Situationen. Ja, man, wie hatten Sie es eben so schön gesagt?
Man so eine Art soziales, so ein Öl im sozialen Getriebe. Ich würde aber jetzt das nicht für Asien verallgemeinern, sondern das ist das, was eigentlich in allen Kulturen gilt, wobei man ein bisschen aufpassen muss bei Asien, dass man jetzt nicht mal eben über 2/3 der Menschheit denkt, da würde es überall gleich sein.
Gibt es auch Regionen, wo Lachen oder Lächeln verpönt ist, wo man es sich eher verbietet?
Also ich kenne das nicht, aber es gibt natürlich soziale Situationen, wo es ganz stark verpönt ist. Das kennen wir aus der eigenen Erfahrung, wenn man meinetwegen eine Feier nach einem Begräbnis hat. Also dann soll das alles feierlich zugehen. Und durchaus, wenn man da mal lachen muss, was durchaus passieren kann, dann macht man das aber im privaten Rahmen und hält das sozusagen öffentlich unsichtbar.
Der Ethnologe Christoph Antweiler ist bei uns zu Gast im Studio und er erklärt uns ein wenig, ja, wie die Kultur des Lachens funktioniert in bestimmten Gegenden, die er zumindest besucht hat, in Indonesien vor allen Dingen. Sie waren etwas erstaunt, dass wir Sie heute eingeladen haben am Weiberfastnachtstag.
Ja,
Sie
völlig
als
lachhaft.
Kölner. Sie haben auch gesagt, Sie sind kein großer Witzeerzähler, aber Sie hätten doch noch einen parat, den man überall auf der Welt versteht.
Ja, ich versuche es. Ich bin ja ein Unimensch, also ein Witz aus der Uni. Zwei Mathematikprofessoren stehen vor einem Hörsaal. Der Hörsaal ist leer, sie sind etwas zu früh für die Vorlesung da. Kommen nach 2 Minuten 2 Studenten rein, gehen in den Hörsaal. Nach einer weiteren Minute kommen 3 Studenten aus dem Hörsaal raus, sagt der eine Kollege zum anderen, ja, wenn jetzt wieder ein Student reingeht, ist der Hörsaal wieder leer.
Okay.
Ja. Gut, ich glaube, über den Witz, wenn man den nachdenkt, da würden die Leute überall drüber lachen.
Ja.
Er ist nur ein bisschen kompliziert, weil man ihn praktisch nachzählen muss.
Ja, und das ist natürlich wiederum Uni-Witz, ne? Er spielt in einer speziellen Szene. Also er liegt doch wahrscheinlich den Leuten an der Uni näher als denen, die in einer Fabrik arbeiten.
Ja, ich müsste mal einen Test machen mit Kollegen in der Uni aus verschiedenen Fächern in Bonn, ob die das alle verstehen. Ich glaube, die meisten. Aber auch Uni ist etwas, was es mittlerweile in der ganzen Welt gibt. Insofern könnte man da einen weltweiten Lachtest über Uni-Witze machen.
Letzte Frage, wo waren Sie selbst mal recht unbeholfen, als Ihnen entgegengelacht wurde? Also Sie waren unterwegs im Himalaya zum Beispiel, in Indonesien, das hatten wir schon gesagt. Haben Sie selber mal eine Situation erlebt, wo Sie mit einem Lachen, mit einem Lächeln gar nichts anfangen konnten?
Ich habe eher Situationen erlebt, wo ich mal versucht habe, in anderen Kulturen einen Witz selber zu erzählen und damit grandios gescheitert bin. Ich weiß nicht mehr, welcher der Witz war, aber ein Witz, wo ich dachte, naja, die Bemerkung oder den Witz, den müsste jeder verstehen, in Wirklichkeit ist der gar nicht angekommen. Und das erlebt man da auch öfter. Ich würde sogar sagen, das ist so eine Art Lackmustest, wenn man einen Witz erzählen kann, der in einer Kultur von sehr vielen Leuten verstanden wird und es ist nicht so ein absoluter Alltagswitz, dann ist man ganz schön tief in die Kultur eingetaucht.
Wir bedanken uns bei Christoph Antweiler, Ethnologe aus Köln, der heute auch noch lachen möchte, sich aber die Zeit genommen hat, an diesem Karnevalsdonnerstag hier bei uns vorbeizuschauen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Habe ich gern gemacht, war sehr lustig. Vielen Dank.